herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über ganz viele Themen rund um Familie. Und heute habe ich einen echten Stargast bei uns, nämlich die Margot. Oder wie sie in Talkshows, glaube ich, auch angekündigt wird, Dr. Margot Käßmann.
Ja, genau. Hallo.
Hallo. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und dass wir heute über ein Thema sprechen, das mir ganz wichtig ist, denn ich als Papa liebe es, meiner Tochter Bibelgeschichten vorzulesen. Und es ist immer ganz schön schwierig, die richtige zu finden. Manche sind sehr kurz gehalten, andere sparen die ganzen unschönen Dinge aus und wieder andere leben eigentlich nur aufgrund der Bilder und die Texte sind fast schon platt. Und deswegen reden wir heute über die richtige Kinderbibel und wie man eigentlich Geschichten erzählt und was es da so Wichtiges zu tun gibt. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor. Ich weiß nicht, ob alle Hörer und Hörerinnen dich kennen.
Ja, mein Name ist Margot Käßmann. Ich habe selber 4 Töchter, die sind aber alle erwachsen und 7 Enkelkinder. Das heißt, Geschichten vorlesen gehört bei mir auch zum Alltag dazu. Mhm. Ich war Pfarrerin viele Jahre, dann Generalsekretärin beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, 11 Jahre Landesbischöfin in Hannover, dann war ich kurze Zeit Ratsvorsitzende der EKD und noch Reformationsbotschafterin und jetzt bin ich im Ruhestand.
Oder auch Unruhestand, denn du bist ja bei uns hier. Ich habe gehört, Pfarrer I.R. heißt Pfarrer in Rufweite. Das gilt dann in dem Fall für die Töchter und die Enkel, oder?
Ja, einerseits möchte ich wirklich Zeit haben für meine Enkelkinder, weil das geht so schnell. Die Älteste wird jetzt 12 und da siehst du, da ist die Kindheit im Grunde schon dahin. Man sagt, bis zum 12. Lebensjahr haben die Eltern und Großeltern 75% der Zeit schon mit diesem Kind verbracht. Mhm. Ja, und deshalb möchte ich präsent sein. Aber ich mache auch viel anderes. Also ich habe letzten Sonntag wieder gepredigt, dann schreibe ich ja Bücher und mache dazu Lesungen, ab und zu einen Vortrag. Also langweilig ist mir noch kein Tag gewesen.
Das ist gut. Ich glaube, Langeweile macht auch alt. Insofern ist der Unruhestand, glaube ich, eine ganz gute Sache.
Naja, es ist ja bei Pfarrern so, dass im Moment in der kirchlichen Situation der Nachwuchs fehlt an Kolleginnen und Kollegen. Und wenn du predigen willst, findest du ganz viele, die hier rufen. Mhm. Also jetzt habe ich aber gesagt, ich reduziere das auf 10 Gottesdienste im Jahr. Dieses Jahr sind es nochmal 11, aber letztes Jahr waren es 25. Das war mir dann doch im Ruhestand ein bisschen viel. Das war jedes zweite Wochenende.
Das ist ja fast eine halbe Stelle.
Genau.
Ja. Gut. Wir gehen mal ein bisschen ins Thema rein. Du hast nämlich ganz viele Bibelgeschichten und ja auch eine große, volle Bibel geschrieben. Wie kam es dazu?
Also ich bin bei einem bestimmten Verlag, der auch durchaus christlich orientiert ist. Und die haben dann irgendwann gesagt, Mensch Margot, du erzählst doch deinen Enkeln bestimmt. Wie wäre es denn, wenn du bei uns mal auch biblische Geschichten als Kinderbücher erzählst? Und ich habe dann gedacht, das ist eine schöne Idee, weil wir wissen, dass diese Geschichten ja tradiert werden müssen. Also über das Erzählen sind sie ja seit 3000 Jahren im Grunde weitergegeben worden. Und mir ist das auch wichtig, weil ich gerade auch gelesen habe, eine Gesellschaft, die ihre Narrative, also ihre Erzählungen verliert, die hat gar keinen Zusammenhalt mehr. Dann sagst du Gethsemane und die sagen ja, und was ist das? Ja, mhm. Oder du siehst ein Schiff mit Tieren drauf und hast keine Ahnung, dass das die Arche Noah ist. Ja. Und ich finde, Kinder in unserem Kulturkreis sollten diese Geschichten kennen und ich finde sie immer noch faszinierend und gut zu erzählen.
Und sie sind total stark. Also gerade, wo du die Arche Noah ansprichst, wir haben gerade unseren Kindergarten neu eröffnet, nach einem langen Umbau. Und die Arche Noah-Geschichte war eigentlich das Symbol dafür, was wir genutzt haben, denn die waren lange ausgegliedert in so Provisorien, die verdammt eng waren. Und so ein Schiff wie die Arche Noah, das muss wahnsinnig eng gewesen sein mit so vielen Tieren. Das konnte man den Kindern super vermitteln. Und dann haben sie am Ende Land gefunden. Und wir haben Land gefunden, indem wir eine neue Kita total saniert mit ganz vielen neuen Spielsachen da haben. Und das, also damit kann man total viel auch Kindern vermitteln. Das
ist so, ja, so herzlichen schön. Glückwunsch erstmal da zu der neuen Kita. Aber
danke.
Ich finde eben auch, diese Geschichte ist ja auch gar nicht so salopp, sondern da ist ja auch viel Angst erstmal dabei.
Total,
ja. Werden wir das schaffen in dem Wasser? Stefanie Scharnberg ist eine Illustratorin, die alle meine Bücher illustriert hat. Und ich finde, sie hat das auch schön gezeigt. Auf einmal dieses dunkle Wasser und da ein kleines Schiff. Ich finde, das kann man schon schildern. Und das Chaos auch im Schiff, finde ich, muss man sich auch vorstellen. Lauter Tiere, da stinkt's ja auch. Ja. Und ich habe dann überlegt, wer kann am besten erzählen, diese Geschichte. Und wollte erst eine Giraffe nehmen, weil ich dachte, die hat den Überblick von oben. Und dann habe ich aber doch eine kleine Maus genommen. Mhm. Und aber auch den Abschied der Mäuse. Nur 2 Mäuse dürfen aufs Schiff und die anderen Mäusefamilien bleiben zurück. Ja. Also da ist auch Schrecken und Abschied in der Geschichte drin, aber die kleine Maus erzählt dann alles und als sie vom Schiff kommen, denken sie dann auch nochmal an die zurück, die sie zurücklassen mussten und gründen eine neue Mäusefamilie.
Klar, aber das ist natürlich auch brutal auf der anderen Seite, ne?
Ja, ich hatte ein Bilderbuch, als meine Kinder klein waren, da sah man dann, wie die zurückbleibenden Tiere langsam im Wasser versunken sind und da musste ich immer ganz schnell drüber blättern. Aber angedeutet habe ich es in meinem Buch auch, weil ich finde, wir können auch bei Kindern nicht alles immer nur süßlich machen. In der Welt gibt es eben auch Schmerz und Abschied und Trauer.
Wann fängt man damit an, mit Schmerz, Abschied und Trauer?
Wenn die Kinder anfangen zu fragen, und ich denke, das passiert doch schon früh. Wir sollten nicht so tun, als haben Kinder keine Ahnung. Die kriegen auch mit, dass es Kriegsangst gibt und die kriegen mit, dass es Streit unter den Eltern gibt. Aber wenn sie so selbst anfangen zu fragen, ich weiß, dass einer meiner Enkel mal, da war er 4, glaube ich, dann hat er so geschaukelt, hat er gesagt, Omi, du bist alt. Ich habe gesagt, ja, hat er gesagt, und Omi, du stirbst irgendwann. Ich sagte, ja, und ich hatte auch eine Mama, eine Omi und die sind gestorben. Und irgendwann wirst du auch mal ein Opa vielleicht und irgendwann stirbst du auch. Und dann hat er weitergeschaukelt und hat gesagt, tja, Omi, so ist das Leben. Ja, aber es war seine Frage, das hat ihn ja beschäftigt. Klar. Und ich finde, Erwachsene sollten nicht ausweichen, wenn diese Fragen kommen. Mhm. Wie ist die Welt entstanden oder gibt es Tod und was machen wir, wenn jemand stirbt?
Mhm. Total. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, mit Kindern da irgendwie drüber zu sprechen. Da habe ich auch schon so meine Erfahrungen zu gesammelt. Und wir haben sogar eine eigene Folge gemacht, mit Kindern über Krieg sprechen, wo es auch ganz viel über Emotionalität geht. Also mit welchen Emotionen reden wir und ja, wenn sie das nachspielen, wie gehen wir damit um, wenn sie dann mit Gewehren spielen, weil sie das irgendwie im Fernsehen gesehen haben.
Ja, und ich meine, sie erleben ja auch, dass Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch aus Syrien, Afghanistan, Iran bei ihnen in der Kita oder in der Schule sind. Also es ist nicht so, dass die Kinder in so einer abgesonderten Welt leben würden.
Ja, ja. Kommen wir nochmal zurück zu den Geschichten. Welche ist denn deine Lieblingsgeschichte?
Ich fange vielleicht damit mal an, welches war die schwierigste zu erzählen.
Oh ja, ist gut.
Das war tatsächlich Mose.
Okay.
Ich wollte das gerne erzählen, weil ich finde, er ist so eine große biblische Gestalt. Die ersten 5 Bücher im Alten Testament, im hebräischen Teil, sind ja auch nach ihm benannt. Und ich dachte, man müsste das erzählen. Aber das ist so komplex. Ich habe dann die Bibel gehabt, habe mir das alles angeguckt. Das fängt ja damit an, dass er ausgesetzt wird aus Angst, dass er ermordet wird als Säugling. Dann kommt er zu der Pharao-Tochter. Dann kommt diese ganze Geschichte mit dem Dornbusch. Dann der Auszug aus Ägypten in das Land, in dem Milch und Honig fließen. Und dann stirbt er noch, bevor es soweit ist. Und da habe ich bei Mose dann seine Schwester erzählen lassen, Miriam. Ich dachte, du brauchst immer so eine Erzählerin, die das Ganze bringt. Das ist
spannend, dass es eine Frau erzählen darf.
Ja, das war wahrscheinlich so ein bisschen, gebe ich ja zu, das, was ich da reingebracht habe. Aber es ist ja auch Aaron, der Bruder, auch dabei. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen auf diese 3 Geschwister, wie sie das alles erlebt haben, gezogen. Und damit ließ ich dann so einen Erzählbogen finden. Ich finde, du musst so einen Bogen bekommen. Und dann habe ich versucht, die Geschichte gut biblisch, aber für Kinder zu erzählen und habe dann meiner Enkeltochter das vorgelesen und immer wenn sie gesagt hat, hä? Dann habe ich gedacht, okay, das geht nicht, neu ansetzen. Ja. Also da ist nicht klar, was gerade passiert.
Welches Alter hattest du im Blick an Kindern für die Geschichte?
Ja, ich denke so letzte Kindergartenphase und Grundschule.
Okay.
Das wäre so nicht so ganz, für ganz Kleine ist es, glaube ich, noch zu schwierig, aber ich würde sagen Ende Kita, also da sind es ja so 5, 6 dann und Grundschulzeit.
Voll gut. Falls ihr Lust habt, dieses Buch euch mal genauer anzuschauen und die Bibelgeschichte von Mose, dann verlosen wir das Exemplar von Margot. Vielen Dank, dass du es uns mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Schreibt uns doch einfach bei Insta eine Nachricht, wenn ihr es haben wollt. Wir posten euch auch nochmal ein paar von den Büchern und wenn ihr euch meldet und ein bisschen Glück habt, dann schicken wir es euch einfach rüber.
Ja, und ich kann ja auch zu den anderen beiden Büchern, die ich zum Verlosen mitgebracht habe, was sagen.
Ja, voll gerne.
Das eine war nämlich, wie erzählst du eigentlich die Schöpfungsgeschichte? Und ich finde es so wichtig, ich bin ja evangelisch, Martin Luther hat gesagt, jedes Kind soll selber lesen können und selber denken können. Also wir können nicht wie die Kreationisten, die es ja gibt, sagen, es war genau so, diese 7 Tage, so ist die Welt entstanden. Und deshalb habe ich erstmal gezeigt, es gibt 2 Schöpfungsgeschichten in der Bibel, die habe ich nacherzählt. Mhm. Und es beginnt damit, dass ein kleiner Junge seinen Großvater beim Spaziergang fragt, wie das ja oft so ist, wie ist eigentlich die Welt entstanden. Und dann erzählt der Opa, es gibt in der Bibel 2 Erzählungen, da haben Menschen versucht zu verstehen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und das ist wunderschön erzählt. Und dann gibt es jetzt heute ganz viel, was wir erkennen und wissen, aber alles erkennen und verstehen wir eben nicht. Also ich wollte, wissenschaftliches Denken ist erlaubt. Ja, wir dürfen nachdenken und wir dürfen forschen, wir dürfen fragen. Und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und das habe ich versucht, in diesem Gespräch Opa, Enkel aufzugreifen.
Das heißt, du hast eigentlich mehr gemacht, als nur die Geschichte in Kindersprache übersetzt, sondern du hast sie auch noch so eingebettet, dass Kinder sie nicht zerstört fühlen durch die Anfragen von Leuten, die sagen, aber heute wissen wir doch, das war anders.
Ja, das ist mir ja wichtig gewesen, weil die Kinder irgendwann damit konfrontiert werden. Ja. Und ich habe das dann gelesen mit einem meiner Enkelsöhne, der ist jetzt dritte Klasse. Der hat das auch wirklich verstanden und hat dann gesagt, und Omi, wie war es jetzt wirklich? Hat er zum Schluss gesagt, habe ich gesagt, ja, darüber werden wir immer weiter nachdenken. Ich möchte ja, dass die Kinder nicht von biblischen Geschichten erschlagen wurden, so abgekanzelt von oben, so war es und entweder du glaubst das oder du glaubst es nicht, sondern sie dürfen selber denken, weil das andere ist Fundamentalismus.
Genau, und das ist mehr als, also mehr als Deutungsansatz zu verstehen, der auch eine gewisse Zeitbindung ja hat. Also jede Zeit hatte irgendwie auch ihre Narrative und ihre Art und Weise, wie man Dinge verstanden hat. Und ich glaube, da haben wir es mit einem sehr alten Ansatz zu tun, der aber durchaus Anknüpfungspunkte ja für heute hat.
Ja, ich finde, die Erzählung ist ja ganz großartig konstruiert. Also dieser Erzähler, gerade dieser Geschichte, Gott schied also hell und dunkel, Wasser und Land. Das ist ja von der Evolution her gar nicht so schlecht, gar nicht so falsch. Und er hat das wunderbar komponiert in diese 7 Tage. Also wenn man das nochmal liest, ist das eine fantastische Erzählung. Ja. Und das andere auch, da ist dieser herrliche Garten Eden. Ja, da sind nun Adam und Eva drin. Und warum sind wir eigentlich heute nicht mehr in so einem herrlichen Garten Eden? Mhm. Ja, weil der Mensch dann selber anfängt zu agieren und nicht alles Gott überlässt. Also im Grunde sind es 2 tolle Schöpfungserzählungen in der Bibel. Ja. Also das hat mir, merkt man schon, Spaß gemacht, aber es ist auch immer Interpretation. Jede Übersetzung schon ist eine Interpretation. Ich meine, du hast ja auch Theologie studiert. Ja, das sieht man ja in den Übersetzungen, wenn die Leute dann sagen, das steht so in der Bibel, dann sage ich ja, in welcher Übersetzung denken sie? Ich nehme mal die Arbeiter im Weinberg, da ist mir das so klar geworden. Die stehen am Straßenrand und warten auf oder warten darauf, angeheuert zu werden. Und dann hat Luther übersetzt, sie stehen müßig am Straßenrand. Da denkt man so, ja, Orient, mal einen Kaffee trinken, so müßig am Straßenrand. Und dann kannst du dieses Argus aber auch übersetzen auf Arbeitssuche. Ja. Sie wollen arbeiten, ja, arbeitslos am Straßenrand. Dann hast du ein ganz anderes Bild im Kopf. Ja. Deshalb finde ich wichtig, nochmal zu sagen, jede Übersetzung ist Interpretation. Und immer, wenn ich predige, versuche ich von der Kanzel ja auch, diese biblische Geschichte in unseren Kontext zu übersetzen.
Ja, auch in den Rahmen zu geben. Ne? Was ist denn die dritte Geschichte? Die Jesusgeschichten, das sind ja gleich mehrere.
Ja, da habe ich mehrere Jesusgeschichten zusammengefasst, weil ich finde, Jesus ist so eine wunderbare...
Fast wie Mose.
Ja, der ist noch liebevoller und ich wollte auch herüberbringen, dass Jesus sich Kindern liebevoll zuwendet. Und wenn du mir das Buch gerade nochmal gibst, dann kann ich das schöner zeigen. Es sind auch Kinder, die hier erzählen, wie sie Jesus erlebt haben und dass Jesus eben in ihr Dorf kommt und dass Kinder, so das müssen wir jetzt schneiden.
Alles gut.
Ich habe nämlich gerade geguckt, das war die andere Jesusgeschichte, der barmherzige Samariter, da hat er das erzählt. So, ich fange nochmal an.
Ja.
Also ich wollte gerne viele Geschichten von Jesus den Kindern weitergeben, unterschiedliche, also dieses Fischen, aber auch unterschiedliche Geschichten, in denen er mit anderen zusammenkommt, mit anderen isst und trinkt. Und ich habe versucht, immer wieder auch Kinder dabei sein zu lassen. Und Stefanie Scharnberg und ich haben immer drum gerungen, dass auch viele Kinder auf den Bildern dabei sind. Mhm. Weil das haben wir ja gemerkt, bei der Bibelinterpretation, dass wir sehr beschränkte Bilder im Kopf haben. Wir denken immer Jesus und die 12 Jünger. Aber wenn man sich das Leben im alten Israel anguckt, dann waren immer die Frauen und Kinder mit gemeint. Es waren eigentlich immer Kinder irgendwie dabei bei der Speisung der 5000, da am Strand bei den Fischen. Und das war mir wichtig zu zeigen, Jesus hat gelebt mitten unter Menschen und auch unter Kindern und war Kindern im besten Sinne zugewandt und habe dann das letzte Bild mit Stefanie Scharnberg auch so gestaltet, dass er eben sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Ihr könnt von den Kindern was lernen. Wir sagen ja heute auch in der Kindertheologie, dass wir Kinder mehr zu Subjekten machen. Nicht immer Objekte, wir erklären ihnen die Welt und den Glauben, sondern dass wir mal hören, wie sie von Gott reden, mit ihrem Gott vertrauen. Und damit endet die Zusammenfassung von mehreren Jesusgeschichten.
Mhm. Total schön. Ich meine, es ist ja auch eine naive Vorstellung, dass es damals irgendwie Plätze gab, wo man seine Kinder abgegeben hätte. Also es gab jetzt nicht unbedingt die Kita und die Ganztagsschule.
Ganz bestimmt nicht.
Zur Zeit Jesu. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die mitgearbeitet haben, dass die aber auch mit in den Familien irgendwie mitgelaufen sind. Und der Altersdurchschnitt war einfach deutlich jünger. Also wir haben jetzt keine Gesellschaft der Alten gehabt, sondern das war eine sehr, sehr junge und agile Gesellschaft, in der Jesus unterwegs war. Und wir können eigentlich relativ sicher davon ausgehen, dass es da doppelt so viele Kinder auf der Straße gab wie heute. Ja,
ja, und die waren immer dabei in diesem ganzen Gewusel. Ja, wenn er dann seine Seligpreisung verkündet hat oder wie gesagt bei der Speisung der 5000. Das habe ich auch dabei, dass Kinder mitten darunter waren, selbstverständlich. Nur in unseren Bildern in den Köpfen sehen wir sie oft nicht. Da sind sie so mitgemeint und das wollte ich sichtbar machen.
Glaubst du, Jesus hatte die Kinder auch als Adressatengruppe auf dem Schirm?
Ich finde, er hat sie ernst genommen, wenn er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht erhalten oder erreichen. Er hat ernst genommen, wie sie sich Gott anvertrauen. Ich habe dieses Bild von ihm, dass er sie ernst genommen hat, dass er auch in die Hocke gegangen hat, ist, als er mit ihnen gesprochen hat, also auf Augenhöhe mit Kindern. Ja. Und ich finde das auch wichtig, dass wir das heute betonen, weil unsere Kirchen mit diesen entsetzlichen Missbrauchsskandalen so in Frage gestellt sind, ob sie die Kinder ernst nehmen und auch die Opferrolle, die viele Kinder hatten, ernst genommen haben. Und dass wir da nochmal klar sagen, wenn wir uns an Jesus orientieren, sind wir eine Kirche, die Kinder ganz ernst nimmt.
Ja, und das auch tun muss. Also
ja, das gehört dann zur Nachfolge dazu für mich. Und jeder, der ein Kind missbraucht, missbraucht im Grunde Gott selbst, wenn wir sagen, jeder Mensch ist Gottes Ebenbild. Das ist ein Verbrechen an Gottes Geschöpfen.
Ja, sehr deutliche Worte. Vielen Dank.
Ja, also das für mich ist das überhaupt keine Frage. Und das Schlimmste ist ja, dass die Kirche zum Teil noch versucht hat, dann die Taten zu vertuschen. Das finde ich, das ist der Skandal für unsere Kirchen.
Ja, aber das soll jetzt nicht unser Hauptthema werden, sonst wird es eine sehr traurige Folge, weil da muss ich mich dann, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen verzweifelt, ob diese Ergebnisse auch der Studienlage.
Ja, aber das Beste ist, das kann ich dir nur sagen jetzt, ich bin ja, könnte ja deine Großmutter fast sein. Also das Beste ist, dem Ganzen ins Auge sehen, nichts leugnen und jetzt glasklar sein. Das ist das Einzige, was hilft.
Glasklar und offen auch drüber zu sprechen.
Ja, und was zu verändern, dass wir Schutzkonzepte haben. Ja. Dass in einer, wir können jetzt gleich damit aufhören, aber in einem Bericht vor der Hannoverschen Landessynode hat eine Frau gesagt, dass sie, alle wussten es, alle haben getuschelt, aber den Herrn Pfarrer hat ja keiner irgendwie in Frage stellen wollen. Und das muss sich ändern, das darf keine täterschützenden Strukturen bei uns mehr geben.
Aber ich hoffe, dass wir dahin unterwegs sind. Ich glaube, es gibt auch schon gute Ideen, aber ich glaube, fertig sind wir noch lange nicht. Kommen wir zurück zu den Kinderbibeln. Warum sollten Kinder heute noch Geschichten, die so alt sind, erzählt bekommen?
Ja, einmal, sage ich mal ganz platt, Tradition bedeutet traduiere, weitergeben. Mhm. Wir leben nicht singulär hier außer Zeit und Raum, sondern ich habe diese Geschichten übernommen von meiner Großmutter, meiner Mutter und ich gebe sie als Mutter und Großmutter weiter und hoffe, meine Kinder geben sie weiter, weil es existenzielle Geschichten über das Leben sind. Ich fange mal an mit der Geburt. Die Geschichte kennt nun in Deutschland wohl fast noch jeder. Aber eine Geburt unter dramatischen Umständen. Mhm. Also keine Frau möchte, glaube ich, gerne in einem Stall ein Kind zur Welt bringen. Ja, und der Einzige, der dir beisteht, ist der Mann, der auch noch nie Geburtshelfer war. Und dann kommen lauter Leute von der Straße auch noch rein und wollen sich das Kind angucken. Ja. Eine schreckliche Situation.
Völlig.
Und dann müssen sie fliehen nach Ägypten. und wissen nicht, wie es weitergeht. So habe ich das auch beschrieben. Ich habe auch eine Weihnachtsgeschichte natürlich gemacht und da bin ich das erste Mal auf die Idee gekommen, das hat mir dann Spaß gemacht. Die kriegen ja laut Matthäus-Evangelium Gold, Weihrauch und Myrrhe geschenkt, Kostbarkeiten.
Ja.
Tja, und dann sind sie in Ägypten, kennen die Sprache nicht, sind auf der Flucht, Geflüchtete, aber sie haben Gold, Weihrauch, Myrrhe, das wird sie über die 3 Jahre gebracht haben. Also waren sehr gute Geschenke, das habe ich in der Geschichte dann
verwurstelt.
So erzählt, aber es ist eine existenzielle Geschichte. Aber dieses Kind erfährt eben Liebe von ganz vielen Menschen. Es erfährt Unterstützung. Und das ist doch was für ein Kind als Botschaft ganz wichtig. Mama und Papa sind für dich da, auch wenn es ganz schwierig ist. Und da sind auch noch andere Leute, die sich um dich kümmern und die sich um dich sorgen.
Sogar für dich.
Ja, für dich, damit du überlebst.
Genau, das ist nämlich der Knackpunkt eigentlich.
Und insofern finde ich, ist die wichtig. Ich habe auch eine zu Ostern gemacht und da war mir wichtig auch, Jesus stirbt, dass man das nicht ausschließt, dass Kinder Angst haben. Es könnte einem Menschen, den ich lieb habe, was passieren. Das lasse ich ein kleines Mädchen, Rebecca, erzählen, dessen Eltern befreundet sind mit Jesus. Und dann ist einmal im Schatten sind die 3 Kreuze auch zu sehen und sie weinen alle, weil er gestorben ist. Ich finde wichtig, dass Kinder das auch wissen, das gibt es. Und man kann drüber reden.
Also, das heißt, bei dir kommen diese ganzen, ich sage mal, negativen, brutalen und traurigen Dinge, die in den Geschichten stecken, die fast in jeder Bibelgeschichte stecken, auch vor.
Ja, weil ich finde, wir müssen Kindern gegenüber auch ehrlich sein. Ich mache immer Hoffnung, ja. Mhm. Also wir schaffen das ist, wir können das und es wird gut sein. Aber ich will Kinder da nicht belügen und sagen, das gibt es alles nicht. Ich weiß, dass Nina Ruge mal eine Kinderbibel gemacht hat, da waren wir zusammen in der Talkshow und hat gesagt, aber diese ganze Passionsgeschichte habe ich ausgelassen, das kann man Kindern ja nicht zumuten, sowas Schreckliches. Und da dachte ich, das ist doch falsch, weil das gehört ja zum christlichen Glauben auch, dass Jesus gestorben ist. Also der ist nicht als strahlender Held von der Bühne gegangen, sondern hat tatsächlich Verrat erlebt, dass seine Freunde ihn verraten. Und dass er stirbt. Und ich finde, darüber müssen Kinder auch reden dürfen.
Mhm. Nikolaus Schneider hat gesagt, dass das die Dinge sind, die für ihn nach dem Tod seiner Tochter wahnsinnig wichtig sind. Dass er diese Anknüpfungspunkte, wo eben gerade in den biblischen Geschichten Leid und so erfahren wird, Jesus und Gott ganz nahe kommt. Mhm. Das finde ich auch total wichtig. Und das ist ein Riesenaspekt, den man damit ja weglässt. Man nimmt den Kindern einen Identifikationsfaktor weg, wenn man diese ganzen schwierigen Momente rausnimmt.
Genau, und deshalb habe ich sie drin gelassen, aber ich habe ja auch, es sind insgesamt 8 Bücher, nicht, dass er jetzt denkt, es sind irgendwie 20, aber ich habe dann auch sehr gerne noch die Noah und die Jonas-Geschichte erzählt oder Jonas. Weil ich finde, das sind für Kinder doch auch tolle Geschichten. Ja, die Angst und du bist tatsächlich in einem Fisch, ja, also es ist kein Wal unbedingt, aber ein Fisch. Und dann habe ich tatsächlich ein Foto gefunden aus Australien, wo tatsächlich ganz kurzfristig ein Surfer verschluckt worden war und wieder ausgespuckt worden ist. Also sowas, ja, das habe ich dann richtig aufgehoben, den Zeitungsausschnitt.
Ja.
Habe ich gleich erstmal meinem Enkel Jonas gezeigt, habe gesagt, guck mal, sowas hat es tatsächlich gegeben. Und das ist doch auch eine tolle Geschichte, ja. Also ja, er will eigentlich nicht und dann muss er doch und dann hat er aber den Mut, zu gehen nach Ninive und den Leuten zu sagen, was los ist. Also ich finde die Geschichten selber ehrlich gesagt immer wieder toll und natürlich auch, ja, haben wir gesagt, die Noah-Geschichte, diese wunderbare Rettung und der Neuanfang sind ja auch Hoffnungsgeschichten.
Ja, ja, klar. Also sie sind voll von allem, was es braucht für gute Geschichten und auch Spannung. Weil ohne die dunklen Elemente gibt es, glaube ich, auch keine Spannung. Wenn immer alles eitel Sonnenschein ist, belohnt sich ja fast nicht, das zu erzählen.
Ja, und ich meine, der Bruno Bettelheim hat ja mal ein Buch geschrieben, Kinder brauchen Märchen. Mhm. Das hat mich, als ich das gelesen habe, vor vielen Jahren sehr fasziniert, weil er sagte, in dem Märchen ist es ja auch so. Es gibt immer eine Angst, die du hast. Aber es geht am Ende gut aus. Ja. Ich weiß noch, dass ich als Kind so eine kleine Schallplatte hatte Brüderchen und Schwesterchen. Ich habe mich unheimlich gruselt, weil da aber auch so eine furchtbare Musik, so, da hattest du richtig Angst. Mhm. Aber ich wusste ja, es geht gut aus. Ich habe das gerne gehört, aber immer mit diesem Bangen. Also das gehört einfach zum Leben dazu und das ist für die Kinder auch wichtig, glaube ich. Nicht einfach nur so, wie heißt das Mädchen jetzt, das da dauernd, also geht einkaufen, geht, das ist immer alles so, Ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt. Aber
das ist auch wurscht. Also es ist wirklich wurscht, ob das jetzt Conny geht einkaufen, genau, Conny. Ist also oder ob es Leo Lausemaus macht dies und das. Wobei die haben meistens noch irgendwie eine Message drin.
Ja, die haben noch ein bisschen pädagogischen Anspruch, habe ja. ich schon noch. Aber ja. es gibt auch wirklich Kinderbücher und auch schreckliche biblische, muss ich auch sagen, wo das so Heidi-mäßig daherkommt. Ja. Also ich finde, wir können den Kindern ruhig was zutrauen, die können denken.
Und es ist ja mehr als Folklore und es ist durchaus, finde ich, auch wichtig und es wird den Inhalten ja eher gerecht, wenn es mehr als Folklore ist.
Naja, ich meine, in den biblischen Geschichten ist ja auch immer die Botschaft, es gibt Gott, du kannst auch zu Gott beten. Und für mich persönlich ist es so, dass ich das Kindern auch mitgeben möchte. Ich bin Christin und das hat mir in meinem Leben Halt gegeben. Und ich wünsche mir, dass das Kindern auch Halt gibt. Ich denke so, wenn Kinder Angst haben, sagen wir mal, es gibt Streit oder sie haben vor was anderem Angst, davor verkloppt zu werden, wie mir einer neulich gesagt hat. Und dann sagen zu können, ich kann beten, ich kann mich Gott anvertrauen und ich kann mich Gott sogar anvertrauen, wenn ich mich Mama und Papa nicht anvertrauen kann. Das finde ich schon gut, dass Kinder dann auch ein Gebet haben. Es gibt so einen alten Film, Das doppelte Lottchen, das ist aus den 50er Jahren, schwarz-weiß noch. Und da stehen dann die beiden, Lotte und Luisa heißen sie, glaube ich, ne, vor der Tür und die Eltern verhandeln drinnen, ob sie zusammenbleiben dürfen. Und dann sagt die eine zu der anderen, jetzt müsste man doch beten, hast du irgendein Gebet? Und dann sagt die andere, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Das ist einerseits lustig, aber andererseits dachte ich, sie hat ein Gebet. Also sie hat Worte anderer, in die sie ihre Angst jetzt reinlegen kann. Und das finde ich für Kinder auch wichtig. Also ein kleines Buch über Kindergebete habe ich mit meiner einen Tochter auch gemacht.
Es ist total spannend, weil es ist ja eher das Tischgebet. Ich weiß nicht, ob das viele Eltern und Hörerinnen jetzt kennen. Es ist ein altes Tischgebet eigentlich, was in die Situation jetzt erstmal nicht so
passt. Überhaupt nicht passt, aber sie hat was, wo sie sich festhält an diesen Worten anderer.
Das ist total cool. Wir versuchen immer Kindern und Jugendlichen relativ freies Beten nahezulegen und beizubringen und machen das auch sehr offen, gerade in unserer Jugendarbeit, damit wir zeigen, dass man mit Gott reden kann wie mit jedem Mensch. Und das ist, was das finden, die relativ schnell beeindruckend. Und ich habe es auch schon erlebt, dass sie dann selbst mit uns auch beten wollten. Das finde ich auch immer gut, wenn die dann feststellen, es geht. Also man kann beten und darf Gott alles an den Kopf hauen, muss sich nicht auf irgendwelche Sprüchlein verlassen.
Ja, ich würde aber auch nicht Sprüchlein abwerten, weil manches, was du auswendig kennst, das kann dir auch helfen, wenn du sprachlos wirst selber. Ja. Also ich weiß, Ruth Klüger hat mal gesagt, sie war 9, als sie ins KZ kam, und da hat sie gesagt, wenn ich nicht Gedichte gewusst hätte, die ich mir immer wieder aufgesagt habe, dann hätte ich gar keinen Anker gehabt. Und so denke ich, ein Kind kann auch das Vaterunser ruhig früh lernen, dass einfach, dass du dich fallen lässt in so einen anderen Text, den Milliarden Menschen beten.
Ja.
Und dich einfach fallen lässt. Also selbst formulieren finde ich auch gut, natürlich.
Ja.
Aber ein paar kennen, 2, 3 kennen, ist auch hilfreich.
Ja, will ich gar nicht in Abrede stellen, überhaupt nicht. Ich glaube, die Jugendarbeit ist schwieriger, wenn man viel auswendig lernen lässt. Dennoch finde ich, es gibt Texte, die sollte man kennen. Und Vater Unser gehört gerade dazu. Da habe ich selbst schon so meine Erfahrungen mitgemacht.
Ja, oder auch Psalm 23. Also ich sag mal, der ist kurz, der ist nicht schwer zu lernen. Aber der kann dir, ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.
Ja.
Das kann schon auch tragen. Kraft geben und tragen. Aber ich bin auch für freies Beten, nur ich finde so 2, 3, also Psalm 23 und Pater Unser sind auch gut.
Zeigt sich ja auch immer wieder, dass diese Texte dann wiederkommen, wenn es eng wird. Also sowohl im Sterben von Menschen sind das die Sachen, die sie oft noch mitsprechen, als auch so Sachen wie, keine Ahnung, es ist ein Familienmitglied gestorben, habt ihr eine Idee? Ja, wir wollen unbedingt Psalm 23, das höre ich so oft.
Ja, und dann ist doch gut, den noch zu kennen. Was ist, wenn keiner mehr den kennt?
Dann haben wir ein Problem, weil dann sind wir genau bei den Dingen, die nicht mehr tradiert werden, also nicht mehr weitererzählt werden. Ja, voll wahr. Wie sieht es denn mit der Moral aus hinter den Geschichten? Weil oft ist es ja so, dass die so ein bisschen moralisierend erzählt werden. Versuchst du da irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden, verschiedene Moralvorstellungen einzubringen oder was ist da deine Idee hinter deinen Bibeln?
Also ich glaube echt, dass es ein Irrtum ist, wenn man Christentum mit Moral verwechselt. Ja, also ja. Das ist eine Ermutigung zum Leben und wir sehen ja, dass die Gestalten, die auftauchen in der Bibel, gerade keine perfekten Gestalten sind. Ja, Mose war ein Mörder erstmal. Ja, der hat dann das Volk in die Freiheit geführt. Oder nehmen wir den guten Petrus, der hat Jesus verraten, kaum war der verhaftet, hat er gesagt, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Ja. Und der wird dann der Fels, auf dem die Kirche aufbaut. Oder Maria Magdalena hatte einen sehr zweifelhaften Ruf.
Ja.
Ja, hat wahrscheinlich mit vielen Männern geschlafen und trotzdem wird sie die, die dann weitergibt, was Jesus ihr gesagt hat. Also ich sehe Jesus überhaupt nicht mit erhobenem moralischem Zeigefinger, sondern den Menschen zugewandt. Und das ist ja auch das, was wir nennen Rechtfertigung aus Glauben. Weil sie sich Jesus anvertrauen, versuchen sie dann so zu leben, wie es ein gottgefälliges Leben ist und nicht, weil sie so leistungsstark sind, so moralisch überhöhte Figuren. Das hat der Kirche noch nie gut getan, wenn sie versucht hat, den Menschen von der Kanzel zu sagen, wie sie zu leben haben.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein großer Irrtum, den Kirche seit Jahrhunderten macht, aber immer weiter macht, also in vielen Fällen.
Ja, aber es ist ja vor allen Dingen die Sexualmoral gewesen, die von der Kanzel verkündet wurde und die eingeengt werden sollte, so eng wie möglich. Und dann ist da viel Verlogenes einfach auch gewesen, weil die Realität der Menschen eine ganz andere war. Und deshalb denke ich, das ist schwierig. Ich habe mal in der Eifel eine Frau getroffen, die war, glaube ich, 90 und hat mir dann erzählt, dass der Pfarrer rausgefunden hat, dass sie schwanger war, als sie geheiratet hat. Und dann musste sie in Schwarz vor den Altar treten aus Strafe. Und sagt, das habe ich meiner Kirche nie verziehen. Und das ist auch so, sage ich mal, heuchlerisch doch eigentlich, weil da war ja auch irgendwo ein Mann, der sie geschwängert hat. Ja, und alle wussten es, das ganze Dorf wusste es, die Familie wusste es. Warum muss sie dafür dann bestraft werden?
Das ist eine gute Frage. Nee, also ich verstehe das grundsätzlich nicht. Ich denke, da sind wir als Kirchen doch noch oft in einer sehr festgefahrenen Art und Weise unterwegs. Das war früher so, das ist aber auch heute oft noch so, wenn man nicht merkt, dass Menschen zum Beispiel in der Digitalität leben, und davon ausgeht, naja, wir machen ja jedes Wochenende Gottesdienst, das wird ja schon ausreichen, dass jemand kommt. Das ist halt nicht so. Also da kommt man nicht hinter. Und Leute haben durchaus ein Interesse an guten kirchlichen Angeboten, aber ja.
Ich meine, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Wenn wir mal von der Moral jetzt, wenn wir das noch abschließen, ich möchte den Kindern schon einen ethischen Kodex mitgeben.
Ja.
Das will ich nur sagen. Ich sage nicht, kann jeder machen, was er will, sondern ich denke schon, was Jesus uns mitgibt, ist, schau auf deinen Nächsten. Mhm. Also lebe so, dass der Nächste respektvoll, wertgeschätzt behandelt wird. Und das betrifft auch Beziehungen, also Verantwortung Vertrauen muss möglich sein zwischen Menschen. Und das würde ich schon immer sagen, das ist der Anspruch, dass Menschen sich vertrauen und für das gemeinsame Gute eintreten und sich vor Gott verantworten für das, was sie tun. Also das finde ich schon wichtig. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das hierher passt, aber kann ich kurz erzählen. Letzten Sonntag ich also vom Gottesdienst zu einer Lesung. Da hält mich ein Mann winkend an, ganz aufgeregt am Straßenrand. Ich habe gesagt, okay, halt an, sei anständig, habe ich angehalten. Und sagte, ich komme aus der Ukraine, meine Familie ist in Bremen, ich muss ganz dringend dahin, ich habe kein Benzin mehr, es ist ein Sonntag, keiner wechselt mir Geld. Ich muss unbedingt tanken. Und dann habe ich gesagt, na gut, komm her, gebe ich Ihnen 20 Euro. Sagt er, das reicht, es müssen 30 sein. Da habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin Christin. Ich glaube, dass Gott alles sieht. Und ich hoffe, Sie haben hier mein Vertrauen nicht missbraucht. Und dann sagt er, ja, ich bin auch Christ. Dann komme ich zu der Lesung und erzähle das. Da sagen die, ach, das machen die hier in der Gegend jeden Tag. Und dann habe ich gedacht, er muss sich verantworten. Ich habe meiner Nächstenliebe Pflicht Genüge getan. Und dass er mich beschissen hat, das muss er jetzt verantworten.
Ja, richtig so. Ich hatte gestern ein sehr einschneidendes Erlebnis, was das Thema Bibelgeschichten angeht und will damit zurück zum Thema. Denn ich habe in der Grundschule, da bin ich für ein Projekt, ich unterrichte nicht, normalerweise nicht, aber ich bin für ein Projekt da und habe gefragt, wer weiß denn, wie Jesus geboren wurde und wann Jesus geboren wurde? Und es hat sich genau eine Person gemeldet.
Im Ernst?
Ja, im Ernst. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein Riesenproblem, dass diese Geschichten nicht mehr bekannt sind. Hast du eine Idee, wie wir mehr davon an die Menschen kriegen?
Ja, ich denke jetzt schon mal über Kitas. Ja, ja. Also ich finde auch in kommunalen Kitas, nicht nur in kirchlichen auf jeden Fall, aber auch in kommunalen, sollten diese Geschichten erzählt werden, weil es Geschichten der Menschheit sind, ja, die man kennen sollte. Also wie gesagt, wenn ein Kind ein Schiff mit Tieren drauf sieht, sollte es wissen, dass die Arche Noah ist. Ich finde, wir können Eltern ermutigen. Ihr macht das ja auch mit eurem Podcast, ja, mit Kindern zu lesen. Ja, also es gibt auch viele Leseinitiativen, Deutsche Stiftung Lesen, da war ich auch schon ein paar Mal mit unterwegs, die dann in Kitas, in Schulen gehen und vorlesen. Es ist unheimlich wichtig, dass Kinder auch Zugang zu Bilderbüchern haben. Ich hatte gestern eine Lesung, die war zugunsten einer kleinen Kinderbibliothek in dem Dorf, in dem meine Tochter wohnt. Und die haben eine ganz tolle Bibliothek, wo Kinder sich Bücher ausleihen können. Also dass auch Kinder aus armen Familien Zugang zu diesen Büchern haben. Also Ermutigung in den Kitas, in den Kirchengemeinden. Viele Kirchengemeinden haben ja durchaus auch eine kleine Bibliothek. Ja. Und den Eltern Mut machen, mit einem Kind zusammen zu lesen, ist einfach eine tolle Erfahrung.
Voll. Also ich genieße das mit meiner Tochter auch total. Und gleichzeitig merke ich, dass ich immer wieder so das Problem habe, in der richtigen Altersspanne das richtige, die richtige Bibel zu finden. Weil ich habe schon viele, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ne? Also als Pfarrer hat man da ein paar auf Vorrat. Hast du so Tipps, für welches Alter welche Bibeln gut funktionieren als Erfahrungswert? Da spreche ich vielleicht die Oma in dir an.
Naja, ich sag mal, die 8 Geschichten, die ich jetzt hier zusammengestellt habe, das ist ja so, das sind die schönsten biblischen Geschichten, habe ich das genannt. Da würde ich sagen, wirklich, das ist so ab, habe ich ja vorhin gesagt, also ab Ende Kita und Grundschulzeit. Und da gibt's natürlich Jugendbibeln, da gibt's dann auch Bibeln in Jugendsprache. Ich würde sagen, das beginnt so ab 12 wahrscheinlich, dass dann, da muss es dann irgendwie chillig sein oder das, da gibt's ja auch Bibelübersetzungen dann in eine Sprache, die eher Jugendliche sprechen. Es darf natürlich nicht an, ja, denke, das geht auch. Es darf nicht anbiedernd sein, ja. Also, wenn die Jugendlichen gerade, die sind ja sehr empfindsam, wenn sie das Gefühl haben, ey, die Alten wollen sich da irgendwie anbiedern an unsere Sprache. Das funktioniert nicht. Am besten wäre es wahrscheinlich, die Jugendlichen selbst die Geschichten lesen und aufschreiben, übersetzen zu lassen. Wie würdet ihr es erzählen? Ich habe mich ja auch jedes Mal gefragt, wie würde ich diese biblische Geschichte, hat Luther-Übersetzung neben mir, jetzt einem Kind erzählen? Und im Grunde müssten dann die Jugendlichen oder könnten ja auch im Konfirmandenunterricht, sagen wir mal, die Geschichte vom barmherzigen Samariter lesen und dann schreibt ihr mal auf, wie ihr es erzählen würdet heute. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee.
Ich glaube, das müsste man aber auch alle 3-4 Jahre neu machen, weil die Sprache sich total ändert. Ja. Also ich kenne 2-3 Jugendvarianten der Bibel. Eins heißt Keine Bibel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist relativ neu. Dann gibt's Und Gott chillte.
Ja, das habe ich auch.
Die SMS-Bibel. Lauter Kurznachrichten, Twitter-Nachrichten, SMS-Nachrichten, technisch die Bibel erzählt. Gibt's auch so im Handy-Format, aber naja, die werden halt schnell alt. Das muss man schon sagen. Da haben Kinder Bibeln eine längere Standzeit.
Das glaube ich auch, weil Jugendsprache, das sehen wir auch jedes Jahr was dann also prämiert wird als Jugendwort. Und wenn ich mir dann die ersten 10 angucke, dann denke ich auch, ich habe gar keine Ahnung, was die sagen wollen.
Aber du bist auch noch mal älter als ich und ich verzweifle daran.
Ah ja, gut, schon das beruhigt mich dann jetzt. Aber irgendwann werden die Jugendlichen auch erwachsen und sprechen dann wieder unsere
normal.
Sprache. Normal. Ich habe eigentlich bei meinen Töchtern immer gesagt, so ab 16 kann man wieder ganz normal mit ihnen reden.
Okay. Es steht mir alles noch bevor.
Ja, warte mal ab.
Ja, tatsächlich. Und wie sieht's mit dem Alter aus vor deinen Bibeln? Gibt's da irgendeine Variante, die du empfehlen kannst? Also 2-, 3-Jährige, 4-Jährige?
Also ich kann ja jetzt, darf ich ja vielleicht Werbung machen für meine Tochter Lea.
Immer.
Die hat im selben Verlag, wir hatten dann eben überlegt, dann, weil sie selber 2 Söhne in diesem Alter hatte.
Ja.
Die sind jetzt auch schon 4 und 6, aber hat also für kleinere eine Reihe gemacht, der kleine Waschbär. Und da ist auch der kleine Waschbär fragt nach Gott, der kleine Waschbär feiert Ostern. Mhm. Also mit relativ wenig Text, mit viel Bild. Und ich finde, das ist für kleinere, so auch so Pappseiten, dann wirklich dann auch gut gelungen.
Ja. Das mit den Bildern finde ich ganz spannend. Ich sehe, dass deine Bibeln total schön illustriert sind. Ich kenne auch anders illustrierte Kinderbibeln, die mir gar nicht gefallen. Ich kenne Bibeln, die sind total schön illustriert, sind aber textlich schwierig. Welche Rolle spielen denn die Bilder?
Die Bilder spielen eine große Rolle. Und deshalb war es auch wichtig zu gucken, mit welcher Illustratorin kann ich gut.
Ja,
also und Stefanie Scharnberg und ich, das war so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, weil ich mochte die Art, wie sie dargestellt hat. Und sie hat immer wieder auch gefragt, was denkst du denn? Also wie könnte die jetzt aussehen? Oder wie ist die Szene? Oder ich nehme nochmal die Weihnachtserzählung. Habe ich gesagt, mir ist ganz wichtig, dass dieser Josef mal aufgewertet wird, weil der ist ja bei der Geburt der Einzige, soweit wir wissen, aus der Lukas-Erzählung jedenfalls, der da ist, dass sie richtig zeigt, das Kind und die Nabelschnur nach der Geburt. Also das ist wirklich eine Geburtssituation, ist nicht immer, wurde geboren, ja, Ende. Aber jede Frau weiß, was das heißt und der Mann, der dabei ist, auch.
Ja.
Also und da hat Stefanie auch richtig Spaß dran gehabt, dann ist in, also dieses Bild da, wie Maria hat das Kind gerade geboren und er hebt es sozusagen hoch und man sieht noch die Nabelschnur. Also es hat uns beiden, glaube ich, auch viel Spaß gemacht, dass sie dann gefragt hat, kann man das eigentlich so malen oder was hältst du davon? Also es ist erstmal, finde ich, für Autorin und Illustratorin wichtig, dass sie diesen Kontakt haben dürfen. Mhm. Und das lässt gar nicht jeder Verlag zu. Mhm. Weil andere haben mir erzählt, du schickst den Text ein und die suchen die Illustratorin, du hast gar keinen Kontakt mit der. Das sind meistens Frauen.
Und machen das dann fertig.
Ja, und damit hast du dann gar nichts mehr zu tun. Und deshalb war mir das unheimlich wichtig, dass der Verlag uns diese Freiheit gegeben hat. Wir haben direkt kontaktiert, nicht über den Verlag und haben dann immer mal telefoniert oder gezoomt, wie es jetzt aussehen könnte, die Illustration, weil sie ist ungeheuer wichtig, finde ich, ob dieser Jesus ansprechend ist oder wie sieht er zum Beispiel aus dann, Ostern als Auferstandener, wie können wir uns das vorstellen?
Ja.
Ein bisschen verschwommen wollte ich das lieber haben, so konkret ist es nicht. Das hat auch Spaß gemacht. Es ist wichtig, ob eine Bibel ansprechend ist oder ein biblisches Buch.
Total. Wenn es von außen schon komisch aussieht oder die Bilder drin komisch sind, dann will ich noch weniger drin lesen.
Also ich hatte mal eins, weiß ich, das habe ich geschenkt bekommen für meine Kinder und da sah irgendwie, die sahen alle aus wie Heidi, weil sie diese so fast so japanische Figuren, also das hat mir auch überhaupt nicht gefallen.
Wie stehst du zu der Käste-Kort-Bibel, die schon seit gefühlt 100 Jahren im Umlauf ist?
Also die wäre nicht so lange im Umlauf, wenn sie nicht so ansprechend wäre. Ich finde sie jetzt, habe ich sie mal gesehen, also meine Kinder hatten die natürlich auch, das war so, jeder hatte die. Jetzt finde ich sie ein bisschen altertümlich inzwischen.
Ja, ich auch. Also tatsächlich habe ich die als Kind auch gehabt und mein Bruder hatte die auch. Aber mittlerweile muss ich sagen, kenne ich viele schönere. Aber die ist natürlich auch gut gemacht, ne?
Also so ja, das war auch, ich meine, das war jahrzehntelang, glaube ich, der Standard, der in jeder christlichen Familie als Kinderbibel war und damit auch eine riesen Erfolgsgeschichte. Die hätte es nicht gehabt, wenn nicht Text und Bild so ansprechend gewesen wären. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es neulich noch mal wieder gesehen, da habe ich gedacht, also jetzt kommt sie mir doch ein bisschen altertümlich vor.
Ja, ich glaube aber, das Gefühl hätten Kinder heute auch. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie die sich so auf das einlassen würden, mit dieser Bildsprache, wenn sie so ganz andere Bilder aus ihren sonstigen Kinderbüchern gewohnt sind. Aber das wäre mal spannend.
Ja, wir müssten mal mehrere nebeneinander legen. Das wäre dann noch ein ganz anderes Projekt.
Welches Bildbuch nimmst du denn?
Ja, das wäre doch interessant mal, aber das können wir jetzt heute nicht machen. Man müsste da mal ein paar auslegen und Kinder
meinen Kindergarten lassen. Drauf loslassen.
Ja, ja, mal gucken, was spricht die Kinder an.
Oh, vielleicht mache ich das mal.
Ja.
Hab ja Zugriff auf einen Kindergarten.
Gute Idee.
Ja. Jenseits der Eigenwerbung. Wie wählen Eltern denn die richtige Kinderbibel aus, wenn sie eine suchen? Gibt's da irgendwie Rankings oder eine Idee, was du empfehlen würdest zu tun?
Ich kann jetzt nicht sagen, nehmen Sie meine schönsten biblischen Geschichten. Ich würde empfehlen, gehen Sie in eine schöne Buchhandlung.
Ja.
Ich bin ja sowieso dafür, dass wir die Buchhandlungen stärken.
Ja,
und das ist was ganz anderes, ob du in der Buchhandlung so ein Buch mal in die Hand nimmst und guckst, spricht dich das an? Ja, und da sind natürlich die Bilder wichtig, aber vielleicht auch mal ein, zwei Texte lesen. Und eine gute Buchhandlung hat 3-4 Kinderbibeln da, denke ich. Oder sagst du, bestellen sie doch mal 3-4, die können ja immer zurückschicken zur Auswahl. Ich würde sie schon verschiedene angucken, tatsächlich als Eltern und sagen, was das sagt mir das jetzt zu oder nicht, weil beim Vorlesen merkst du ja dann, ob es den Eltern gefällt. Und wenn denen das nicht gefällt, wird es beim Vorlesen auch schwierig für die Kinder.
Mhm. Für euch kleine Erinnerung, ihr könnt bei uns 3 Bücher von Margot Käßmann gewinnen. Schreibt uns einfach bei Insta Wir blättern für euch auch nochmal in einem Reel alle drei tollen Bücher durch, dass ihr mal einen Eindruck kriegt von den schönen Bildern, über die wir gerade gesprochen haben. Wie gesagt, wir haben Wie Gott die Welt erschuf, wir haben die schönsten Jesus-Geschichten und wir haben die Mose-Geschichte, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, die Margot besonders schwer gefallen ist zu erzählen oder die, sage ich mal, kompliziert in der Vorbereitung war.
Eine Herausforderung.
Eine Herausforderung. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne kontaktieren an post@spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message bei Insta, bei Facebook oder als Sprachnachricht an unsere WhatsApp-Nummer an 01522 64897. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alle eure Geschichten und eure Erfahrungen mit den Bibelgeschichten. Erzählt sie uns doch auch gerne. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema der Bildung unseres Glaubens. Denn ich finde es total spannend, wie man über Bibelgeschichten an seinen Glauben kommen kann. Denkst du, das spielt eine besondere Rolle?
Das denke ich auf jeden Fall. Also wir sagen ja, dass der Glaube sich an die Bibel bindet, also von diesen biblischen Geschichten her sich ja auch entwickelt. Ja. Ich denke nicht, dass Glaube so zack auf einmal vom Himmel auf dich runterfällt, sondern dass du über die Auseinandersetzung mit der Bibel und das, was da erzählt wird, auch einen Zugang zu Gott und für uns Christen ja über Jesus einen Zugang zu Gott findest, wie von Gott erzählt wird beim barmherzigen Samariter. Mhm. Ja, das wird immer so lapidar erzählt, aber dass er eben nicht vorbeigeht an denen, die am Boden liegen, sondern dass Gott sich für die, die am Boden liegen, interessiert und ihnen aufhelfen will, dass sie aufrecht wieder gehen können im Leben. Also das habe ich auch erlebt. Ich kenne ganz gut eine junge Iranerin, die im Iran zum Christentum gefunden hat, weil sie gesagt hat, das hat sie so überzeugt, keine Angst vor Gott haben zu müssen, sondern Gott wendet sich dir zu und will dich, auch noch dich als Frau, aufrichten und wertschätzen, weil du persönlich Gott wichtig bist. Das hat sie so bewegt, dass sie zum Christentum konvertiert ist. Und die schöne Geschichte ist, dass sie dann nach Deutschland geflohen ist. Sie hat eine Zeit lang bei mir in Berlin gewohnt und ist in Ostdeutschland in eine Flüchtlingsunterkunft gekommen, wo eine Betreuergruppe da war. Und da hat sie Dennis kennengelernt, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist, nie was mit Kirche und Glauben zu tun hatte und hat sich jetzt taufen lassen. Die beiden haben jetzt geheiratet, ein Kind bekommen, das sie taufen lassen. Also das ist so eine Geschichte, dass von der Bibel her sich Glauben entwickelt hat, weil Jesus einfach Gott als den Barmherzigen, als den Liebevollen zeigt und nicht diesen Donnergott, vor dem wir fürchtend auf den Knien hängen.
Ja, voll. Also ich finde es total spannend, weil an der Stelle ist es ja auch so, dass wir als Christinnen und Christen einen Gott haben, der sich von allen anderen Religionen irgendwie unterscheidet. Und zwar dadurch, dass er eben so liebevoll und so nah und so, ja, so dabei ist in allen Situationen meines Lebens. Und das kriege ich ja kaum anders vermittelt als durch die Geschichten, oder?
Ja, und ich denke auch, das habe ich ja vorhin auch angedeutet, dass ich finde, dass wir einen Gott glauben, der auch Leid, Kummer und Angst, sogar den Tod kennt. Und dass wir uns deshalb Gott anvertrauen können, wenn wir selber Leid und Kummer und Trauer erfahren. Und es ist auch so, dass diese Sanftmut, die bei Jesus rüberkommt, das habe ich auch versucht, in den Jesusgeschichten auszudrücken, ja auch ein Idealbild ist, was ganz anders aussieht als so einer, der mit dem Schwert auf dem Pferd daherkommt oder mit dem Panzer alles niederrollt, sondern diese Zugewandtheit zu den Menschen ausdrückt. Und ich finde, das kommt über die Geschichten und daran kann sich auch dann Glaube entzünden.
Und ich denke, für Kinder ist es auch nochmal authentischer, weil letztendlich ist es nachvollziehbarer, weil Kinder erleben eben auch keinen Gott, der kommt und alles richtet oder der allmächtig eingreift und alles platt macht. Und so ein Gott, der so ausschließlich übermächtig ist, der ist, glaube ich, sehr angreifbar.
Ja, und ich will nochmal sagen, selber denken, hat Luther gesagt. Die Kinder dürfen auch selbst denken und dürfen fragen. Und wir Erwachsenen sollten auch nicht immer so tun, als hätten wir alle Antworten, sondern können sagen, das habe ich ja auch zu der Schöpfungsgeschichte gesagt, wir müssen weiterdenken und weiter mitdenken, weil Fundamentalismus sagt eigentlich, denk du nicht nach, wir wissen die Wahrheit, so ist es. Und ein freier Glaube sagt, ja, du darfst denken als Kind, aber auch die Eltern. Und eigentlich ist es ja schön, dass diese Bücher dann nicht zu Ende sind, gute Nacht, sondern dass man anfängt dann miteinander drüber zu reden. Wie verstehst du das oder wie fandst du das und was denkst du dazu?
Mache ich übrigens total gerne. Also theologisieren mit Kindern ist super spannend, weil denen fallen nochmal ganz krasse Sachen auf über die ich so toll hinweglesen kann.
Ja, und das ist auch dieses, was als Kindertheologie ja jetzt wirklich auch wissenschaftlich begleitet wird, also mal auf Kinder hören und auch zu sehen, wie Kinder glauben, mit welchem Vertrauensvorschuss Kinder auch glauben, was wir Erwachsenen uns oft schon abtrainiert haben.
Ja. Ja, ich glaube, Vertrauen ist was man immer stärken kann und muss. Und das tut, glaube ich, auch unseren Kindern gut. Ich habe noch eine Frage an euch als Hörerinnen und Hörer. Habt ihr auch Kinderbibeln? Dann schickt uns doch mal ein Foto davon. Zeigt uns, was für eine Geschichte ihr besonders liebt und schickt uns das auf Insta oder postet es bei euch auf Insta und verlinkt uns einfach. Wir sind da total gespannt drauf, denn uns bewegt das Thema echt. Ich habe heute wieder viel gelernt, liebe Margot, nämlich was über Kinder, dass man denen durchaus zutrauen sollte, selbst zu denken, auch über die Bibelgeschichten. Dass in der Bibel jetzt nicht eine große Moral von oben herab gepredigt wird, wusste ich zwar schon, dass Gott da nahbar ist, aber es gibt doch nichts Schöneres, als das unseren Kindern mitzugeben. Generell finde ich es genauso wie du wichtig, dieses Feuer, das in den Geschichten steckt und diese wunderbaren, tollen Geschichten einfach weiterzugeben und damit auch Kultur zu erhalten. Immer Hoffnung zu machen und die bösen Sachen halt nicht unter den Teppich zu kehren, denn die Kinder kriegen es A, eh irgendwann raus und B, machen wir uns dadurch nur unauthentisch. Und dass Gott Halt geben kann und stark ist gegen Angst, gegen irgendwelche Dinge, vor denen ich mich fürchte und gegen Streit, das würde ich gerne auch meiner Tochter weitergeben. Und damit sage ich vielen, vielen Dank für diese tolle Aufnahme. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Schreibt uns doch gerne, was ihr davon gehalten habt, was wir heute besprochen haben. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns auch an post@spielspaßwutanfall.de. Schreibt uns bei Insta, schreibt uns bei Facebook, schickt uns Sprachnachrichten an unsere WhatsApp-Nummer 015226489791. Da sind wir immer für euch erreichbar. Und dir nochmal lieben Dank, auch für die Bücher. Ihr könnt sie gewinnen. Und damit bis bald und tschüss.
Danke, tschüss.
Spiel, Spaß, Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.